Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo und willkommen zum libertären Monatsrückblick des anarchistischen Radio Berlin für den November 2019. Das Jahr geht nun langsam zu Ende und das heißt natürlich, jetzt kommt diese magische Zeit, dieses besinnliche Datum. Ich spreche natürlich vom 13.12. Die Zeit, in der wir all jene Katzen in unserem Leben, die uns am Herzen liegen, wissen lassen, wie schön sie sind. Gut, genug der flachen Witze, kommen wir zum Programm für die nächsten 60 Minuten. Wir präsentieren euch diesmal eine Vielzahl von Beiträgen zu folgenden Themen. Den Anfang macht ein Interview mit einer Person vom Syndikat in Berlin. Zur aktuellen Situation nach dem ersten Gerichtsprozess. Dem folgt ein Beitrag zu einem weiteren räumungsbedrohten Berliner Projekt, der Meuterei. Daraufhin gehen wir zur Feier von 20 Jahren in die Media, zurück zu den Ursprüngen der internetbasierten linksradikalen Gegenöffentlichkeit. Und schließlich haben wir noch einen Gastbeitrag von Radio A aus Karlsruhe. Ein Interview mit dem DEMOZ, dem Demokratischen Zentrum in Ludwigsburg, zu der Aberkennung ihrer Gemeinnützigkeit. Ganz am Ende widmen wir uns aber natürlich wie immer unserer Herzensangelegenheit mit der Frage, wo herrscht Anarchie? Bevor es losgeht, noch ein paar kurze Hinweise. Im letzten Podcast hatten wir die Explosion unseres Blogs aradio.blogsport.de angekündigt. Wie es aber aussieht, gibt es noch kleinere Verzögerungen bei der Verkabelung des ganzen Vorhabens und daher wird der bisherige Blog wohl noch ein paar Monate weiter bestehen. Wir finden das gut, denn wir arbeiten noch immer ganz fleißig am neuen Blog und wie es aussieht, müssen wir jetzt keine Punktlandung mehr schaffen. Im Klartext, ihr werdet in den kommenden Wochen, sicherlich spätestens Anfang 2020, auf unserem bisherigen Blog aradio.blogsport.de den Link zu unserem neuen Blog finden. Die Adresse für den neuen wollen wir noch nicht rausgeben, da das, was man da sieht, farblich noch nicht so gut zu uns passt. Zu viel weiß. Schluss mit dem wirren Gerede, falls ihr uns kontaktieren wollt, da ändert sich gar nichts. Das geht per E-Mail an aradio-berlin@riser.net oder auf Twitter @aradio_berlin. Vielleicht wollt ihr uns ja erzählen, wie ihr den 13.12. so verbracht habt. No pressure. Jetzt starten wir mit dem Interview zum Syndikat.
Ich bin jetzt hier mit Christian im Syndikat. Kannst du dich zuallererst ganz kurz vorstellen?
Ja, ich bin Christian, jetzt 42, seit über 12 Jahren hier im Kollektiv. Und ja, seit dem letzten Jahr sind wir im großen Kampf um unser Fortbestehen. Also das Syndikat gibt es seit 1985, seitdem auch als Kollektivkneipe. Die Kollektive haben immer wieder gewechselt, aber die Idee von dem Laden ist soweit eigentlich gleich geblieben.
Ja, und kannst du noch kurz sagen, was das Syndikat für ein Ort ist und was für den Kiez und für die Anwohnerinnen bedeutet?
Also wir sind immer schon eine Kollektivkneipe gewesen. Das heißt für uns auch, ja, es gibt keinen Chef. Wir entscheiden alles gemeinsam, was wir für Veranstaltungen machen wollen, was wir sonst mit dem Laden irgendwie machen wollen. Und dadurch, dass wir schon so ewig lange hier sind, sind wir natürlich auch hier im Kiez fest verankert. Also hier gibt es kaum jemand, der ein bisschen länger wohnt, der hier noch nicht war oder dem wir noch nicht irgendwas zusammen gemacht haben. Oder auch die Mieter hier im Kiez versuchen miteinander zu vernetzen, damit sie sich gegen den Ausverkauf der Stadt, der im Moment auch gerade hier oben ganz, ganz massiv wütet. Also wenn man sieht, dass die Mieten in 10 Jahren um 150% gestiegen sind und Ähnliches, ist es dringend nötig, dass sich die verbliebenen Mieter vernetzen, miteinander organisieren und auch dagegen wehren, was hier passiert. Und das versuchen wir, soweit es geht, zu unterstützen, sind aber auch in die Organisation vom Weisestraßenfest oder Ähnlichem eingebunden, wo es auch fast die letzten 10 Jahre eigentlich hauptsächlich um Verdrängung und was hier im Kiez passiert geht und ging.
Und dann habt ihr selber im Oktober 2018 eine Kündigung erhalten Und darüber und über die Hintergründe haben wir mit euch auch schon mal gesprochen, aber vielleicht kannst du trotzdem kurz zusammenfassen, wie es dazu kam.
Also Oktober stimmt nicht so ganz leider. Es ging los, dass wir im Juli die Kündigung bekommen haben. Da hieß es aber auch immer noch, wir könnten gerne über einen neuen Vertrag sprechen. Und dann kam am 11. September die Kündigung mit dem Hinweis, es gibt keinerlei neue Verträge und es wird nicht verhandelt und wir haben am 31.12. zu gehen. Das haben wir nicht gemacht, das haben an dem gleichen Tag aber auch die Potsdam nicht gemacht und die Liebig 34 nicht gemacht. Aber auch Kamil Mode, den keiner so auf dem Schirm hat, kleiner migrantischstämmiger Modeladen am Kottbusser Damm, hat auch die Schlüssel nicht abgegeben. Und da haben wir uns schon in einer guten Gesellschaft gesehen auch. Einfach auch zu wehren gegen die Verdrängung, die aber gerade ganz massiv ist.
Und kannst du noch kurz was zu dem Hintergrund sagen?
Ja, zu unserem Eigentümer. Wir hatten vorher überhaupt keine Ahnung, mit wem wir es zu tun hatten. Wir hatten halt einfach einen Mietvertrag mit einer holländischen Firma. Und dann irgendwann wurde uns mitgeteilt, ich glaube Anfang 2015, dass unser Eigentümer gewechselt hat, was dann luxemburgischer Briefkasten war. Da haben wir uns aber auch erstmal nichts weiter gedacht, weil sich für uns nichts geändert hat, aber auch für die Mieter hier im Haus nichts geändert hat. Und es war erstmal so, ja, mein Gott, es ist einer von vielen Briefkästen. Als dann die Kündigung endgültig da war, haben wir mal angefangen zu recherchieren, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun und sind sehr, sehr schnell auf ein riesiges Netz von Briefkastenfirmen gestoßen. Insgesamt sind das 76 in Luxemburg, die an einer Adresse sind, über die eine Eigentümerfamilie, die Pierce-Brüder aus London, ihre Berlin-Bestände verwalten und managen. Und der eine Briefkasten gehört dem anderen und jeder andere Briefkasten gehört, dem gehören irgendwie 5 bis 10 Häuser. Das ist alles sehr, sehr verworren. Aber es steckt halt so eine britische Milliardärsfamilie dahinter. Das konnten wir rausfinden und konnten dann auch weiter recherchieren, dass sie weit über 3000 Wohn- und Gewerbeeinheiten in Berlin haben. Was das Schöne ist, dass es die dann in das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen mit reingezogen hat. Sie selbst haben auf ihrer Homepage, als sie noch online war, von über 6000 Wohn- und Gewerbeeinheiten in Berlin gesprochen. So viel konnten wir ihnen leider nicht nachweisen, aber deutlich über 3000. Und dadurch sind sie zumindest schon bei den Volksbegehren mit drin. Das könnte sie im Nachhinein vielleicht doch noch ärgern.
Ja, und seitdem ist auch noch viel passiert. Ihr betreibt das Syndikat weiter. Ihr habt auch viel Unterstützung von den AnwohnerInnen bekommen. Und es gab inzwischen auch einen Räumungsprozess. Kannst du vielleicht kurz den Ablauf der Ereignisse bis dahin umschreiben?
Also wir waren im letzten Jahr, haben wir, glaube ich, monatlich Kundgebungen vor Pierce Global am Kurfürstendamm gemacht, waren aber auch auf unzähligen Demonstrationen, Kundgebungen in der gesamten Stadt, die mit dem Thema Mieten und Mietenwahnsinn und Verdrängung zu tun hatten und hatten dann Ende Oktober unseren Räumungsprozess. Nachdem wir das ganze Jahr über jeden Tag ganz normal auf hatten, wie die Jahre davor auch. In dem Prozess ging es lange darum, ob die Gegenseite überhaupt bevollmächtigt ist und ob die Papiere, die sie vorgelegt haben aus Luxemburg, ob das überhaupt rechtskräftig ist und hin und her. Das eigentliche Verfahren war dann innerhalb von 5 Minuten eigentlich vorbei. Und dann gab es Ende November erst das mündliche Urteil. Das waren aber auch nur so 5 bis 6 Zeilen, da wurde man noch nicht so richtig schlau draus, außer dass wir verloren haben. Und dann kam jetzt vor 1,5 Wochen, glaube ich, erst das schriftliche Urteil, wo nochmal klar ist, dass wir ganz klar verloren haben. Und die Gegenseite uns prinzipiell jederzeit räumen lassen kann. Also die müssen einen Räumungstitel beantragen, dann muss sich der Gerichtsvollzieher bei uns melden und so weiter. Also es dauert noch, die können nicht einfach jetzt hier morgen Abend stehen und sagen, es ist vorbei. Und wir wollen und werden aber auch Berufungen dagegen einlegen und hoffen, dass die Gegenseite so lange auf eine Räumung verzichtet, wie das juristische Verfahren läuft. Aber da sind wir ein bisschen auf ihren Goodwill angewiesen.
Und wart ihr selber beim Prozess anwesend?
Beim Prozess waren wir schon da. Bei der Urteilsverkündung soweit ich weiß, waren nur 4 Journalisten anwesend und irgendwie 140 Polizisten in und ums Gericht, um ich weiß nicht was zu verhindern. Aber da scheinen sie im Moment ein bisschen Angst zu haben.
Und die Gegenseite war aber auch...
Die war auch nicht da. Nee, das ist auch so üblich, dass bei so einer Verkündung auch keiner hingeht, weil man kriegt das endgültige Urteil eh noch nicht. Und dann dafür raus zum Tegeler Weg zu fahren, das macht einfach keiner.
Und du hast das auch schon ein bisschen angesprochen, dass ihr gerade kein Einzelfall seid. Deswegen nochmal die Frage, in welchem Kontext findet eure Verdrängung statt? Und ihr habt ja auch den Aufruf, kein Haus weniger mit unterschrieben. Worum geht es da?
Also es ist, im Moment sind die sehr, sehr viele, gerade so Kleingewerbe oder Gewerbe von Verdrängung bedroht, aber halt auch die Potze, einer der ältesten selbstverwalteten Jugendzentren, glaube ich, also Berlins so auf jeden Fall und Deutschlands auch. Der Drugstore musste schon gehen. Kommt hoffentlich bald wieder die Liebig 34 als Queer-Anarcha-Hausprojekt, ist massiv bedroht. Die Meuterei ist bedroht. Ich weiß gar nicht, Sabot-Garden und was weiß ich was alles. Also es sind jede Menge Projekte, die gerade vorm Ausstehen. Aber auch sowas wie der Sage Club oder der Kit Kat sind gerade massiv bedroht. Da reagiert die Politik auf einmal, weil das also schöne Aushängeschilder für die Stadt sind. Bei den ganzen kleineren Sachen scheint es sie überhaupt nicht zu interessieren. Wie das da weitergeht, ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, wenn sie das durchsetzen, dass das alles weg muss, wird es sehr, sehr arm für Berlin. Seit neuestem ist auch die Köpi wieder bedroht. So, es wird ein ganz großer Teil von Subkultur wegbrechen. Und auch von Alternativkultur oder von nicht dem reinen Kommerz und rein nur für Touristen ausgelegten Erleben von Abendprogramm. Und das wird schon, es wird einen großen Einschnitt geben und bei Kein Haus weniger. Das ist eine Initiative von Hausprojekten, Projekträumen und Ähnlichem, die gesagt haben, es reicht. Es kann so nicht weitergehen. Wir müssen uns dagegen wehren, dass die Stadt immer ärmer wird an Freiräumen, an Projekträumen, an unkommerziellen Räumen. Und es haben sich innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, über 100 Hausprojekte und Initiativen angeschlossen. Ich habe jetzt letztens gesehen, dass auch noch irgendwie, glaube ich, 100 unterschiedliche Prominente das auch jetzt anfangen zu unterstützen und dadurch vielleicht auch der Druck auf die Politik mal steigt, irgendwas zu machen. Weil mit so Leuten schmückt man sich halt ja auch immer wieder gerne. Und wenn die sagen, ey, das, was ihr hier macht mit eurer Politik, das geht gar nicht, ist das vielleicht ein Weg, um ein bisschen was zu ändern. Ich hoffe es zumindest.
Und was glaubst du, bedeutet euer Urteil in diesem Zusammenhang?
Ich glaube, wir sind da einfach leider eins von vielen. Die anderen Projekte werden vermutlich auch vor Gericht verlieren, weil Eigentum ist irgendwie das schützenswerteste Gut, was dieser Staat meint zu haben. Dass alles andere dabei nicht zählt, soziale Infrastruktur, soziales Leben oder Arbeiten, ist völlig egal. Es geht darum, für irgendwelche Briefkästen, die irgendwo in der Welt sitzen und ihre Steuern in irgendwelchen Steuerparadiesen zahlen, oder auch nicht zahlen. Da wird das durchgesetzt und alles andere zählt einfach nicht. Und daran muss sich was ändern, ansonsten wird es einfach richtig bitter.
Und wie geht es dann jetzt mit dem Syndikat weiter? Was bedeutet das für euch konkret?
Wir machen jetzt erstmal weiter, hoffen darauf, dass die Gegenseite zumindest die Räumung so lange aussetzt, wie wir weiter in einem juristischen Verfahren mit ihnen sind. Und machen ansonsten weiterhin jeden Tag auf wie bisher. Und ja, wir lassen einfach unseren Betrieb erstmal so weiterlaufen und freuen uns, dass unsere Unterstützer nach wie vor zahlreich sind und kommen und uns in allen möglichen Belangen unterstützen. Und so werden wir weitermachen.
Und wie kann man euch unterstützen dabei und wo gibt es Infos über den aktuellen Stand?
Also Infos zu unserem aktuellen Stand gibt es einmal auf dem Blog, den wir haben. Das ist syndikatbleibt.noblogs.org oder auch über Twitter. Das ist Syndikat, also @syndikat44 oder der Hashtag Syndikat bleibt. Darüber findet man immer wieder ganz viele Sachen. Und so, wir machen zum Beispiel nächste Woche immer nochmal donnerstags eine Infoveranstaltung hier für die Leute aus dem Kiez und von unserem Unterstützerkreis, was jetzt mit dem Urteil ist, wie es hier weitergeht, wo dann auch perspektivisch überlegt wird, wie man sich weiter dagegen wehren kann, dass wir hier raus sollen. Sonst, ja, kommt zu Kundgebungen, Demonstrationen, auch nicht nur für uns, auch für die anderen Projekte, weil es heißt immer so schön, gemeint sind wir alle, es trifft erstmal einen, aber wir müssen einfach weiter zusammenstehen und zusammenkämpfen und dann wird das hoffentlich auch gut gehen. Für alle von uns.
Ja, und man kann, wie du auch schon gesagt hast, weiter auch einfach ins Syndikat kommen. Und
auch das gerne. Wir haben jeden Tag ab 19 Uhr auf. Jetzt über die Weihnachtstage wird es ein bisschen weniger. Also am 24. und am 31. haben wir zu. Aber sonst eigentlich offen wie jeden Tag.
Mehr Infos vom und zum Syndikat unter syndikatbleibt.noblogs.org. Bevor es weitergeht mit der Meute, gibt es Musik, und zwar Extremist von Soul.
They say I'm an extremist, cause I place more value on the form of life. This is my home, not a motherfucking resource. They say I'm an extremist. My grandfather went to France to fight the Nazis, and we're supposed to sit around for 4 years. Well, there was a Nazi in the Oval Office. Nah,
They said bend the knee, I say my back is sore. They told me get a job, I already got four. They tell me I'm white, but I wasn't before. Bacon's rebellion pit us against one another. But hey, nothing sacred, not even the economy. We think cash rules, it's all ideology. I mean, Michigan, drinking water still toxic. But castaways, 3% killers still walking. We spent 700 bucks a month on health insurance. But when we had a kid, it's 10 G's out the pocket. And that's some real WTF, real talk. 2 years later, we still paying that off. But hey, I own some land, ain't got no college debt. That's more than I can say than a lot of folks I've met. But we split hairs, they go split atoms. Where I stand light years to the left of Rachel Maddow. Anarchists like Orwell, communists are no committee. We defend our neighborhoods, they bomb cities. On J20, some windows got smashed. Cops got what they had coming. Mass arrested everyone and tried to give them life in prison. From the comfort of your limo, you called them extremists. But we're living in a nightmare. Sometimes it feels they're the only ones dreaming. I'd rather hug a tree than a motherfucking cop. Place more faith in a seed than a motherfucking bank. We don't need economy, which you say is sacrosanct. Bitch, more value in a data set than a human life. Don't compare us with the white supremacists who shoot schools. Cause when the hurricane hits, we'll be there with some food. And when you go on strike, we'll be there standing with you. And if you never see the light, we'll be making candles too. Oh, this that shit that got MLK killed. Not the MLK they taught you in the public schools. They call him an outside agitator too. Of course we're outside as you hide behind your walls. It was a brutal world you installed like a CIA coup. Built on a hill of lies till that lie became true. And it's all we ever knew, can't see past it. Everything you stole, your grandchildren inherited. Welcome to America, we'll make it out alive. Another brick in the pyramid as part of you die. Don't accept this as your life, father taught it was a shame. Died alone in a trailer with no penny to his name. It's indentured servitude. No one should believe in this. And as we speak, millionaires are buying up streams and lakes in New Zealand, building doomsday bunkers. What about the rest of us who can't afford to leave this mess that you made? So if resisting this makes me an extremist, then that word is utterly meaningless.
Das neue Album No God, No Country von Soul und DJ Pain One, auf dem ihr auch diesen Track findet, könnt ihr anhören und monetär entschädigen unter soul.bandcamp.com. Und jetzt begeben wir uns in luftige Höhen mit allerhand dampfbetriebener Fluggerätschaften, deren quietschende Ventile und malmende Zahnräder mehr als Kulisse für einen weiteren Kampf um die Stadt von unten sind. Denn wir waren auf der Steampunk-Piraten-Demo der Berliner Kollektivkneipe Meuterei. Wie sich das anhört, erfahrt ihr jetzt.
Berlin, 7. Dezember, Görlitzer Park. Eine große Menschenmenge hat sich im Park versammelt. Andächtig schauen alle nach oben. Nicht unbedingt leise, aber umso majestätischer schwebt das Piratenschiff Meuterei über dem Platz. Das Luftschiff schwebt in der Luft, wie man es von einem Objekt solcher Größe nicht erwarten würde. Langsam kommt es herunter und dann, kurz bevor es den Boden erreicht, fährt es Landestützen aus, die ratternd in Stellung gebracht werden und das Gewicht des Kolosses auffangen. Doch die Meuterei ist nicht das einzige Luftgefährt.
Wir sind hier für den Erhalt der Kiezkneipe Meuterei. Wir sind hier mit fliegenden Transpis, wir sind hier mit lauter komischen Zeppelin da hinten auch. Wir sind mit leuchtenden Sachen unterwegs, die in der Luft sind. Wir sind mit vielen Ballons unterwegs.
Wie gesagt, wir werden die ganze Zeit versuchen, hier alles irgendwie in die Luft gehen zu lassen. Dementsprechend machen wir diese Luftdemonstration mit allen Mitteln.
Was ist die Meuterei eigentlich?
Ja, vielleicht nochmal für alle, die noch vorbeigekommen sind, nochmal eine kurze Erinnerung, warum wir hier sind. Wir sind hier für den Erhalt der Meuterei. Meuterei ist eine Kiezkneipe hier um die Ecke in der Reichenberger Straße 58 und seit dem 31. Mai leider ohne Mietvertrag und sind immer noch da, was uns sehr freut.
Und was passiert in dieser Spelunke?
Es gibt verschiedene Cocktail-Tresen, Partys, Glitzerpartys, Bastel- und Kunstnachmittage. Es gibt verschiedene Treffen, wo Veranstaltungen vorbereitet werden.
Waren wir schon unterwegs, zweimal letztes Jahr im Januar und dann nochmal einmal in Zossen haben wir einen kleinen Ausflug gemacht, eine kleine Landpartie nach Zossen. Zu Wasser waren wir auch schon unterwegs, haben eine Demo gemacht auf dem Landwehrkanal und wir machen halt eine Luftdemo, deswegen gibt es so viele Luftballons, wir haben schwebende Transpis, wir haben einen Zeppelin und ob es noch eine Feuerdemo geben wird, das wird sich zeigen, denn diese wird es erst geben, wenn die Meuterei geräumt ist. Und wir wollen natürlich, dass die Meuterei nicht geräumt wird. Also meinetwegen können wir gerne auf die Feuerdemo verzichten.
Vor kurzem zeigte sich die Meuterei sogar selten modebewusst und unterstützte den mittlerweile verdrängten Laden Kamil Mode auf dem Cottbusser Damm. Denn bei der Kündigung der Meute geht es nicht nur um den Verlust einer subkulturellen Nische oder billiges Bier. Nein, hier geht es klar um Verdrängung. Und diese Verdrängung hat System. Es geht um Profit für die wenigen, die unsere Häuser besitzen. Es geht um maximal profitable Verwertung unserer Straßen und Häuser. Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Respekt für die gewachsenen Strukturen in der Nachbarschaft oder die Bedürfnisse von Anwohnenden. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir heute Abend, ein Jahr später, immer noch in der Meuterei etwas trinken gehen können? Die Tage der Meuterei waren gezählt. Ein unerbittlicher Countdown lief über dem Tresen bis zum Auslaufen des Mietvertrags. Doch der Laden wurde bei Ende des Mietvertrags nicht besenrein übergeben. Genauso wenig haben Kamil Mode oder das Kiez-Urgestein-Syndikat ihre Räume nach der Kündigung verlassen.
Die Demo mit der Meuterei setzt sich nun in Bewegung. Aber was ist dann eigentlich am Ort der Kneipe? Immer wenn die Meute sich aufmacht, den Mächtigen einen drüber zu geben oder sich mit anderen Freigeistern auszutauschen, schachteln sich die Wände neu, formiert sich die Bar um zum Steuerzentrum des Luftschiffs und werden die Fenster zu Luken für die Kanonen. Und dort, wo vorher noch eine Kneipe war, ist plötzlich ein Loch. Ein Loch, das stellvertretend dafür steht, wie sich Piratinnen, Glückssuchende und die gesamte Nachbarschaft fühlen werden, sollte es tatsächlich zu einer Räumung kommen. Mehrere hundert Menschen sind gekommen, um die Meute bei ihrem Streifzug zu unterstützen und um den Höhenflug der Immobiliengeier zu beenden.
One struggle, one fight!
Die Menschen,
Die Crew der Meute stattet gleichzeitig zahlreiche Menschen mit Jetpacks aus, die mit den neuen Flugtransparenten selbst die Balkone im 5. Stock erreichen. So hat die Nachbarschaft noch nie einer Demonstration partizipieren können, ohne je einen Fuß außerhalb ihrer Wohnung zu setzen. Am verblüfftesten war schließlich die Polizei, die sichtlich mit diesem neuen Demo-Konzept überfordert war.
Ich finde es einfach ein Armutszeugnis für eine Stadt von unserer Größe und auch unserem Ruf. Berlin ist irgendwie bunt und vielfältig und wirbt damit und macht sich echt nicht stark für Projekte, die da absolut wesentlich zum Stadtbild dazugehören sollten. Also es gibt für diesen Tag X, wenn tatsächlich Räumungen stattfinden sollten, einen verabredeten Ort. Und es gibt immer alle 2 Wochen mittwochs ein Treffen von Leute für die Meute in der Meute. Und wenn man sich dafür interessiert, kann man auch einfach in der Meute vorbeigehen.
Mehr Infos und Eindrücke unter leutefuerdiemeute.noblogs.org. Am 23. Jänner um 9 Uhr warten auf sie die in Blech ausgekleideten, unbarmherzigen Bürokratinnen mit ihren Interpretationen der herrschenden Ordnung und ihrer Erlasse. Sie sind bestrebt, unseren wilden Piratenhaufen zu gängeln, einzuzwängen und einzumotten. Doch noch ist nicht das letzte Wort gesprochen. Und wo Menschen trinken und eine gute Zeit haben möchten, finden sie auch einen Weg, eben dies zu tun. Glück auf! Den Anker hat das Meuterei-Luftschiff wie bislang in der Reichenberger Straße 58 geworfen.
Nun begeben wir uns auf die Spuren von Indie Media, denn hier gab es kürzlich was zu feiern.
Protesters hit the streets representing everything from sea turtles to steel workers. The anarchists were a tiny fraction of the thousands who marched on Seattle, but they were a catalyst. Their hammers shattered any hope that the World Trade Meeting would recover from its chaotic start.
Was ihr gerade gehört habt, war ein Ausschnitt aus den Nachrichten über die Proteste gegen die Welthandelsorganisation 1999 in Seattle. Das Treffen, das für seine Gegenproteste und Ausschreitungen bekannt geworden ist, war nämlich der Anlass für die Gründung einer linken Medienplattform, die viele von euch sicherlich kennen und nutzen. Indie Media. Am 24. November 1999, also vor 20 Jahren, erblickte das Nachrichtenportal das Licht der Welt. Angetreten war die Seite mit einem klaren Ziel: die Balance zwischen kapitalistischen Massenmedien und der aktivistischen Gegenöffentlichkeit wiederherzustellen und linksradikalen Medienaktivistinnen Raum für ihre Berichterstattung zum WTO-Gipfel in Seattle zu geben. Später wurden Independent Media Center wichtige Bestandteile der globalisierungskritischen Bewegung und bildeten einen festen Teil linker Gipfelproteste. Es war nun nicht mehr nötig, wohlwollende JournalistInnen etablierter Medien zu finden. Mit Indie Media war es möglich geworden, Bilder, Texte und Videos einfach selbst zu veröffentlichen. Teilweise waren die MedienaktivistInnen so erfolgreich, dass sich selbst offizielle Nachrichtenagenturen am Material der AktivistInnen bedienten. War doch deren Netzwerk größer und besser organisiert als das staatlicher und privater Fernseh- und Rundfunksender. Außerdem konnte jeder dank des Open Posting Systems der Seite selbst zur Medienaktivistin werden, sodass sich in die Media für viele Leute in ein wichtiges Werkzeug für die eigene Arbeit entwickelte. Wir waren für euch in Berlin bei einer Veranstaltung dabei, bei der Zeitzeuginnen und frühe AkteurInnen von Indie Media über ihre Erlebnisse berichteten. So waren etwa das Videokollektiv Kanal B als Teil von Indie Media bei diversen Gipfelprotesten dabei.
Also Kanal B, wir haben Kanal B eigentlich gegründet, weil wir total frustriert waren über dieses Monopol von den Mainstream-Medien, dass man irgendwie keine Möglichkeit hatte, selber seinen eigenen Quatsch zu publizieren. Und wir sahen irgendwie durch das Internet eine Möglichkeit, das zu ändern. Und wir haben angefangen als Trash-Video-Magazin und haben solche VHS-Kassetten rausgebracht, einmal im Monat am Anfang. Und wir haben aber von Anfang auch an gleich unseren Inhalt auch im Internet gepostet, also ab 2000. 2000 haben wir ungefähr angefangen. Und wir sind dann so ein bisschen von dieser globalisierungskritischen Bewegung überrollt worden und die hat uns dann stark politisiert. Wir sind dann, das erste war dieses Weltbank-Treffen in Prag, das war im September 2000. Da sind wir hingefahren und haben einen Film drüber gemacht und dann haben wir eben das so alles zum ersten Mal erlebt, dieses Indie-Media-Center, wo alle aktivistischen Gruppen und medienaktivistischen Gruppen zusammengekommen sind und wo man eben auch so einen Ort hatte, um sich auszutauschen und um seinen Content zu produzieren. Und wir haben dann, glaube ich, in Prag zum ersten Mal und diese fast live Berichterstattung gemacht, so haben wir das damals genannt. Also wir haben tagesaktuelle Clips von den Demonstrationen und von der Repression ins Netz gestellt. Und sind aber auch durch diese Kollektivität einerseits total politisiert worden, aber auch durch die Repression, die es dann immer gab. Und das war natürlich in Genua dann noch viel schlimmer. Wir waren dann auch im Juli in Genua und da war es halt auch so. Wir hatten das Gefühl, es gibt ein totales Interesse und einen totalen Bedarf nach so einer Art von Berichterstattung. Und es gab auch sonst nicht so viele Gruppen, die das tagesaktuell auch Videos zur Verfügung stellen konnten. Und es war damals auch noch viel schwieriger als heute, weil die Verbindungen viel, viel langsamer waren und es auch nicht so, weil auch die Videotechnik noch nicht so schnell war wie heute. Also man brauchte auch viel mehr Zeit, damit irgend so ein kleines Video gerendert war und so weiter. Aber es war trotzdem möglich und es gab auch Leute, die ein Interesse dran hatten und wir hatten halt dieses Gefühl, dass wir von der anderen Seite der Barrikade berichten als die Mainstream-Medien. Und das und ich glaube, dass dafür eben zwei Voraussetzungen gab. Erstens das Internet und zweitens eben auch diese billige Videotechnik. Und beides haben wir genutzt und haben eben durch unsere Arbeit sind wir auch selber politisiert worden, weil es damals eben auch so eine Bewegung gab. Ja, so war das. Und wir haben uns dann sofort, für uns war es dann sofort klar, ja, wir sind Teil von Indie Media, weil wir machen das hier zusammen. Verschiedene Leute machen das aus verschiedenen Ländern mit dem gleichen Ziel und mit dem Wunsch, die Sachen so darzustellen, wie sie wirklich sind und einfach von dieser Mainstream-Media-Verzerrung irgendwie da dem was entgegenzusetzen und vor allem auch was Eigenes zu publizieren.
Neben den journalistisch arbeitenden Gruppen spielten vor allem Technikkollektive eine wichtige Rolle für Indie Media. Eines davon war SO36.net aus Kreuzberg.
Und das, was wir am Anfang vom SO36 gemacht haben, war genauso. Wir haben Infrastruktur bereitgestellt für Gruppen, für Privatpersonen, für Leute, die sich mitteilen wollten, die sich untereinander vernetzen wollten und für die politischen Gruppen, die eben unabhängig von den existierenden Strukturen ihre Inhalte ins Internet stellen wollten. Und das auch noch ein bisschen unter anderen Bedingungen. Also wir haben uns auch immer so gesehen, wir haben nie an irgendein Finanzierungsprojekt gedacht mit Werbung oder mit irgendwas. Das sollte genau dazu auch die Alternative sein. Ich weiß, damals gab's Yahoo und GMX, die schon damals schon sehr breit waren, wo man sich auch E-Mail-Adressen holen konnte, aber es war überall stand Kommerz drüber. Und dem wollten wir was entgegensetzen.
Neben Mail-Adressen und Blogs stellten die linken Internetpioniere auch wichtige Infrastruktur für linke Medienarbeit bereit. So existierte mit dem sogenannten Expertomobil ein Fahrzeug, das über eine Satellitenverbindung Zugang zum Internet unabhängig von lokaler Infrastruktur herstellen konnte.
Ja, das ist ein kleiner Bus, wo das Internet drin war. Das, so kann man es eigentlich sagen, ja. Das ist 2001 und 2002, würde ich jetzt mal sagen, ein Projekt von KeinOrg, die das eigentlich oder Leute von KeinOrg, die das initiiert haben. Und wir sind damit zum Beispiel Genua war 2001, dann sind wir 2000, also ich bin 2002 mit jemandem, mit diesem Mobil nach Barcelona gefahren, haben uns dort in der Stadt aufgestellt, haben dann so einen Satelliten hochgefahren, haben versucht, eine Satellitenverbindung zu kriegen und haben dort Internet zur Verfügung gestellt bei Veranstaltungen, Trendscamps, Veranstaltungen, und darüber haben wir zum Beispiel auch den Indie Media die Möglichkeit gegeben, ganz direkt zu publizieren zu können, von irgendwelchen Veranstaltungen, von Camps, von, genau, und später waren wir dann auch in Evian gewesen, also so, genau, das, und das war sozusagen ein mobiles Internet und wahnsinnig aufwendig, das hat wahnsinnig lange immer gedauert, bis diese Antenne ausgerichtet war, bis diese Technik da, so, uns hat auch wahnsinnig gewackelt, aber es war, frag mich jetzt nicht genau, was da an Technik was ist. Es war auch sogar damals nur mit dem Windows-Rechner möglich, das, also derzeit, wo ich jedenfalls da war, das Ganze an den Start zu bringen. Aber zumindest partiell funktioniert.
Natürlich sollen an dieser Stelle auch die zahlreichen unschönen Ereignisse rund um Indie Media nicht verschwiegen werden. Immer wieder waren linksradikale Medienaktivistinnen und JournalistInnen starker Repression ausgesetzt. So wurde beim G8-Gipfel in Genua 2001 das linke Medienzentrum in der Diaz-Schule von der Polizei gestürmt und viele AktivistInnen schwer misshandelt. Ein weiteres Beispiel war das Verbot von linksunten.indiemedia im Jahr 2017 im Zug der Repression nach dem G20-Gipfel in Hamburg. Dort gibt es immerhin im kommenden Januar in Leipzig einen Gerichtsprozess, dessen Besuch sich sicherlich lohnt. Wir als A-Radio sind auf jeden Fall der Meinung, dass 20 Jahre Indiemedia viel zu wenig sind und es hoffentlich noch mindestens weitere 20 Jahre weitergeht. Herzlichen Glückwunsch Indiemedia!
Einen kompletten Mitschnitt der Veranstaltung findet ihr in Kürze beim Freundeskreis Videoclips, deren YouTube-Kanal wir euch auf unserer Seite verlinken. Ans Herz legen möchten wir euch außerdem die Website des Videokollektivs Kanal B, kanalb.de, und den Prozesstermin gegen links unten in die Media am 29.01.2020 in Leipzig. Informationen dazu gibt's auf linksunten.soligruppe.org. Ihr hört den libertären Monatsrückblick des anarchistischen Radio Berlin. Wir sind zu finden unter aradio.blogsport.de. Und jetzt geht es weiter mit einem Gastbeitrag von Radio A aus Karlsruhe. Mit einem Interview mit dem Demokratischen Zentrum in Ludwigsburg. Denn dem Demos wurde die Gemeinnützigkeit vom Staat entzogen. Ähnlich wie der von Überlebenden der Shoah gegründeten Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VNN-BDA, oder auch der NGO ATTAC. Eine Person des Demods erzählt im Interview, wie es zu dieser Institutionalisierung des anhaltenden Rechtsrucks in Deutschland kam.
Ich habe jetzt hier eine Person vom Demods Ludwigsburg, also dem Demokratischen Zentrum in Ludwigsburg, am Telefon. Hallo erstmal.
Hallo.
Und zwar habe ich gehört, dass euch die Gemeinnützigkeit entzogen wurde, und was wir gerade interessant finden, weil ja einige andere linke bzw. demokratiefördernde Projekte ihre Gemeinnützigkeit verlieren. Als erstes würde ich dich da fragen, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erstmal das Demods vorstellen?
Ja, also das Demods ist ein 40 Jahre altes soziokulturelles Zentrum, und wir machen ein staatsübergreifendes Programm. Also das heißt, wir haben ein niederschwelliges Kulturangebot, machen Theater, Konzerte, Lesungen, aber auch politische Bildung, das heißt Vorträge und Workshops zum Beispiel zu gewaltfreier Kommunikation oder Kapitalismuskritik. Und wir sind selbstverwaltet. Das sagt ja wahrscheinlich den meisten was. Wir organisieren alles selber. Wir bestimmen auch über uns selber. Das Ganze ist für uns aber auch ein Teil unserer Bildungsarbeit. Selbstverwaltung heißt, Verantwortung zu übernehmen, Dinge zu lernen. Man kann hier lernen, wie man Programmarbeit macht, Veranstaltungstechnik. Genau. Für uns ist Soziokultur und politische Bildung nicht voneinander zu trennen. Das heißt, die Kultur, die wir gestalten, hat auch immer Inhalte. Wir machen keine inhaltslose Kulturarbeit. Genau, wir sind kein anarchistisches oder kommunistisches Zentrum, sondern ein soziokulturelles Zentrum, was eben heißt, dass alles ehrenamtlich gestaltet ist und offen für alle ist, sich zu beteiligen. Es ist aber unsere Aufgabe, in dem Sinne auch gesellschaftskritisch voranzutreiben, zu hinterfragen und Menschen zur Beteiligung zu motivieren. Wir haben eine antifaschistische Grundhaltung und stellen uns ganz klar gegen Menschenverachtung und Diskriminierung. Genau, und unsere Satzung steht zum Beispiel auch, dass wir die Förderung einer demokratischen Diskussion vorantreiben wollen und konkrete Probleme unserer Gesellschaft sichtbar und öffentlich diskutierbar zu machen. Das ist so das, was wir hier machen.
Ja, denn das hört sich eigentlich ganz cool an. Aber wie kam es jetzt dazu, also dass euch die Gemeinnützigkeit gestrichen wurde? Wie wurde das begründet?
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Eigentlich müsste man ja annehmen, dass Gemeinnützigkeitsrecht so eine Frage der Gesellschaft ist, was der Allgemeinheit irgendwie dient, aber es ist eine Frage des Steuerrechts. Man hat quasi alle 3 Jahre eine Regelüberprüfung, ob man denn noch gemeinnützig ist. Und in dem Sinne, diese Regelüberprüfung kam quasi auf, dass, also erst war eine Rückfrage und dann haben sie uns quasi aber die Gemeinnützigkeit verweigert, weil das Finanzamt Ludwigsburg darauf gewartet hat, wie das Attac-Urteil ausgelegt wird. Also das Attac-Urteil wurde am Bundesfinanzhof gefällt und dann hat so ein Bundesfinanzhof die Möglichkeit, das unterschiedlich zu veröffentlichen. Dann kann es entweder, also der Hof kann es entweder als Einzelurteil, als Einzelfall regeln oder allgemein veröffentlichen. Das ist total kompliziert und für uns noch nicht durch transparent, was da wie läuft, dass es eben alle Finanzämter so anwenden können. Und das hat uns dann quasi getroffen, indem, dass sie unterschiedliche Dinge kritisieren. Zum einen, dass wir nicht die Allgemeinheit fördern und das begründen sie damit, dass wir eine Ausschlussklausel auf unserer Homepage haben, die Personen ausschließt von Veranstaltungen, die quasi im Vorfeld durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, beziehungsweise der rechten Szene zuzuordnen sind. Also da sagt quasi das Finanzamt, das fördert nicht die Allgemeinheit. Für uns ist es aber eher genau andersrum, das ist die Sicherung, dass Menschen teilhaben können, weil, also wer Diskriminierung erlebt, man muss nicht mal Diskriminierung erleben. Also niemand möchte hier bei Veranstaltungen neben Nazis sitzen, ne? Und wir stellen uns da ganz, ganz klar, wir positionieren da einfach ganz klar dagegen und wir wollen nicht, dass Menschen, die sich so verhalten, bei uns hier eine Plattform für Hetze bekommen. Und das andere ist quasi der Vorwurf, dass wir den Zweck der politischen Bildung nicht in geistiger Offenheit verfolgen würden. Also man erwartet quasi von uns, wenn wir politische Bildung machen, dass wir keine Haltung haben dürfen. Also total komische Vorstellung, weil man quasi immer, wenn man Bildungsveranstaltungen macht, hat man immer ein Interesse daran, warum man es macht. Und wenn wir zum Beispiel eine Veranstaltung zu Kapitalismuskritik machen, dann ist da natürlich auch der Gedanke dahinter zu schauen, hey, da ist ein System, das ist für total viele schlimme Sachen, also verantwortlich. Also man kann ja nicht sagen, das System ist verantwortlich, weil es auch immer die Menschen sind, die das Ganze am Laufen halten. Also alle Menschen, nicht irgendwie bestimmte Menschen, sondern alle Menschen halten es am Laufen. Und es hat einfach unglaublich viele Negativfolgen. Und weil wir da Haltung beziehen, sagt das Finanzamt quasi, wir sind da nicht in geistiger Offenheit. Und sie werfen uns dann zum Beispiel vor, dass wir Kapitalismuskritik machen oder eben auch Veranstaltungen zum Thema Anarchismus.
Für mich passt die ganze Geschichte, also der VVN oder Attac wurden ja auch, hast du ja selber genannt, mit Attac die Gemeinnützigkeit entzogen. Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht, euch mit diesen Vereinigungen irgendwie mal auszutauschen oder passiert das? Und eine Folgefrage, seht ihr da vielleicht auch einen Umschwung in der Gesellschaft, dass demokratische oder emanzipatorische Vereine, Vereinigungen, die für eine Veränderung in der Gesellschaft kämpfen oder einen Raum bieten für Austausch, wie eine Gesellschaft besser funktionieren kann, dass gerade da die Gemeinnützigkeit entzogen wird?
Ja, genau. Also sind unterschiedliche Fragen. Vom gleichen Urteil sind jetzt quasi Camp Act, ATTAC und wir betroffen, mit denen sind wir im Austausch. Wir haben auch letzte Woche eine gemeinsame Pressemitteilung veröffentlicht, weil eben eine Veränderung in diesem Gemeinnützigkeitsrecht in der Abgabeordnung passieren muss, damit eben weiter Vereine wie uns gemeinnützig bleiben, sonst wird es ganz, ganz viele treffen. Und wir sind aber auch mit der VVN im Austausch, weil QA finden wir das total fatal, was da gerade mit der VVN passiert. Das ist ein Verein, der von Holocaust-Überlebenden gegründet wurde und es ist total wichtig, dass der also auch als gemeinnützig gilt. Genau, mit denen machen wir auch eine gemeinsame Pressekonferenz, weil es uns eben auch wichtig ist, die zu unterstützen in dem, was sie tun. Und uns wird auch vorgeworfen, dass wir mit der VVN gemeinsame Veranstaltungen machen, obwohl sie in Bayern im Verfassungsschutzbericht stehen. Aber für uns ist die VVN eine total wichtige Vereinigung, eine total wichtige Organisation, mit der wir zusammenarbeiten. Und das andere ist, also ich würde schon sagen, dass es ein Ausdruck von einer gesellschaftlichen Veränderung ist. Man spürt diesen Rechtsdruck ja schon sehr deutlich. Es gibt jetzt die AfD, die Anfragen stellt, zum Beispiel an Stuttgarter Staatstheater, dass sie doch auflisten sollen, welche Nationalitäten ihre Mitarbeitenden haben. Und es gab aber auch quasi Anfragen an Städte, wie viel Gelder sie an als links geltende Einrichtungen geben. Also wir sehen es schon in dem Zusammenhang. Und auf der anderen Seite ist aber auch so eine gewisse Bequemlichkeit mittlerweile da. Die Menschen wissen nicht mehr, dass man Freiheit hat man nicht einfach so. Die muss man sich erkämpfen. Und so Räume, die wir haben, die das Thema irgendwie darstellt, die sind nicht einfach da, die sind nicht selbstverständlich. Die haben eine Geschichte, wo sich Menschen zusammengetan haben und versucht haben, Gesellschaft voranzutreiben, Gesellschaft zu verändern. Und heute ist so eine Bequemlichkeit bei vielen da, weil man eben so Räume als selbstverständlich wahrnimmt und den Wert gar nicht mehr schätzt, den sie so haben.
Ja, das würde ich auch so unterstreichen. Vielleicht ist es so, dass alles nicht mehr so verständlich, sich Räume zu erkämpfen oder halt auch eine Stimme in der Gesellschaft für etwas oder gegen etwas zu haben. Es muss ja alles immer heutzutage neutral sein oder wie auch immer. Aber wie können jetzt Leute, die das nicht so sehen, euch unterstützen?
Also was tatsächlich die größte Stütze ist, was aber für viele auch nicht möglich ist, ist finanziell. Also diese Gemeinnützigkeit ist nicht mit irgendwelchen Steuerverteilungen nur verbunden, die sind bei uns gar nicht so entscheidend, sondern es fallen einfach Projektfördergelder weg, die an die Gemeinnützigkeit gebunden sind, Landesmittel fallen weg. Also wer die Möglichkeit hat, uns finanziell zu unterstützen, da sind wir natürlich mega dankbar, aber auch wenn man die Möglichkeiten nicht hat, ich glaube, es ist immer so eine Sache, Öffentlichkeit zu schaffen, eine Debatte in der Gesellschaft voranzutreiben, anzustoßen, dass es nicht richtig ist, was da gerade passiert, dass man das so nicht möchte und irgendwie sich dafür einzusetzen, dass die Debatte vorangetrieben wird. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Man kann auch bei uns auf der Homepage schauen. Wir haben extra quasi eine Übersicht erstellt, wie man uns unterschiedlich helfen kann. Und da stehen auch nochmal Pressespiegel und Informationen, Hintergrundinformationen. Man kann sich auch mal durchlesen. Wir haben die Schreiben vom Finanzamt auch veröffentlicht, also sich das angucken und skandalisieren, weil es ist einfach ein Skandal, was da gerade passiert, das öffentlich diskutieren.
Das stimmt, auf jeden Fall. In dem Zug kannst du vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer eure Internetpräsenz kurz mal nennen.
Ja, das ist quasi DMOZ, also DMOZ-LB.de.
Ja, dann Leute, schaut auf die Seite und informiert euch, unterstützt das DMOZ. Aber jetzt an dich, hast du noch irgendwelche abschließende Worte?
Ich glaube, die einzigen abschließenden Worte, die ich habe, wäre ein Aufruf dazu, wieder aus dieser Bequemlichkeit, die wir alle entwickelt haben, rauszukommen, mehr auf die Straße zu gehen. Wir haben hier das Motto seit 40 Jahren, der Kaktus im blühenden Barock, weil die so eine blühende Barockstadt ist und wir sind der Kaktus. Und es wäre schön, wenn sich wieder viel mehr Menschen dafür einsetzen und sich positionieren bei dem, was gerade alles hier passiert.
Das kann ich nur unterstützen und danke dir hiermit fürs Gespräch. Schön, dass du Zeit hattest.
Ja, gerne. Bitteschön.
Und viel Glück und vielleicht, ja, weiß nicht, ob sich da noch was machen lässt, aber es kommen bessere Zeiten hoffentlich.
Wir hoffen es, ja.
In diesem Kontext verweisen wir auch gerne auf den offenen Brief von Esther Bejarano zu der Situation rund um den VNN-BDA. Link dazu auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Nun nochmal Musik, und zwar You Only Get One von Little Guillotine, der diesen Track für den globalen Klimastreiktag am 20. September 2019 veröffentlicht hat.
the demand. Yeah, you're not gonna stand. On top of this land, and you're about to extinction. We got the demand. Yeah, you're not gonna stand. On top of this land. Watch extinction. Man, she on the other planet, bitch, she's here to stay. I see the path of the man and she might slip away. There be a number of demands to seal her twisted fate. Daily assault is the plan if they could have their way. We just can't let it go. This shit systemic though. Beholden to capital. We need to overthrow. Damn, see a blunder of a plan that gives finance a sway. Can't be another lifespan of rock the vote all day. Rather tight thing and stop the boosh today. Dancing a backside jig and cheeky on their graves. We need renewables, state is the obstacle. No, we can do it, y'all. Been to the moon before. Got the man, we not gonna stand. On top of this land, and watch extinction. We got the man, we not gonna stand. On top of this land, and watch extinction.
Jetzt ist es soweit. Wir geben wieder der Anarchie die Bühne. Beziehungsweise dem, was die deutschsprachige Presse daraus macht.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Die Anarchie lässt sich auch diesen Monat nicht lumpen. Wir haben sie überall vorgefunden. Und damit ihr nicht denkt, wir hätten Chile komplett vergessen, steigen wir auch damit gleich ein. Promiflash.de berichtet unter der Schlagzeile Ausnahmezustand. BSF Marco bangte in Chile um seine Existenz über eine ganz schreckliche Geschichte. Moment mal. Wer oder was ist denn BSF Marco? Ach so, ja. Vielleicht sollten wir nicht stillschweigend voraussetzen, dass alle den Marco kennen, der doch bei Bauer sucht Frau international Promi-Status erlangt hat. Der Marco lebt nämlich in Chile. Und in der Einleitung heißt es: Fast täglich demonstrieren Hunderttausende für Chancengleichheit und gegen soziale Ungerechtigkeit. Auch Bauer sucht Frau International Star Marco ist von diesen massiven Unruhen konkret betroffen. Oh weh, was könnte denn los sein? Wir müssen auf unseren Hof tatsächlich aufpassen, weil es hier noch alte Gesetze aus Kolonialzeiten gibt und diverse Indianerkulturen, die solche Zeiten gerne nutzen, um sich auf Betriebe draufzusetzen und das oft unter Waffengewalt, also Schießereien und Entführungen, erläutert Marco die Situation für promiflash.de. Oh weh, wie gemein von diesen sogenannten Indianern, dass sie Zeiten der Unruhe nutzen, um sich das Land wieder anzueignen, das ihnen zu Kolonialzeiten geraubt wurde. Und niemand hat Marco davor gewarnt oder aufgeklärt, dass es keine Entführung gegeben hat. Nein, es ist alles noch schlimmer. Wir sind Ausländer in Südamerika, wir sind Deutsche. Wir stehen in dieser Nahrungskette hier ganz weit hinten, gerade wenn es zu Anarchie oder solchen Ausnahmezuständen kommt. Oh weh. Welch eine Verdrehung der Tatsachen. Zum Glück gibt es jetzt ein wenig Anarchie, die dem armen Marco ein wenig Wasser in die offenbar verklebten Augen spült. Tja, wer weiß, vielleicht wäre der folgende Beitrag ja was für Marco gewesen. Der ziemlich wirre Artikel von sputniknews.de geht dem Bunkerboom in den USA auf den Grund. Der passende Titel lautet: So wappnen sich Amerikaner gegen Anarchie und Bürgerkrieg. Denn Gründe zur Sorge gibt es wahrlich viele. Beispielsweise hat sich Roberta Griffin aus New Mexico für $120,000 einen Bunker bauen lassen, da sie hiervor Angst hat. Auf uns fliegt ein Planet zu. Er hat sein eigenes Sonnensystem. Er liegt aktuell hinter der Sonne. Der Planet heißt Nibiru. Er soll zwischen uns und der Sonne fliegen. Und stellen Sie sich einmal vor, dass noch ein Planet entsteht, der genauso groß wie die Erde ist. Es werden Tsunamis, Erdbeben und Vulkaneruptionen beginnen. Die Erdachse wird sich verschieben. Darunter werden alle sehr leiden. Keine Sorge, dieser drohenden Katastrophe hat die englische Wikipedia unter dem Stichwort Nibiru eine ganze Seite gewidmet. Dem Stichwort Anarchie übrigens ein ganzes Portal. Die neue Züricher Zeitung will wissen, was in Hongkong passiert und befragt deswegen den Theologen Tobias Brandner, der an der Chinese University of Hong Kong lehrt. Auf die Frage, wie es derzeit um die Uni steht, antwortet dieser: Es herrscht eine gewisse Anarchie. Alle Lehrveranstaltungen und Sitzungen sind abgesagt. Die öffentlichen Räume sind in Beschlag genommen von Demonstranten, mehrheitlich Studenten, aber zum Teil auch ehemaligen Absolventen oder Sympathisanten von außen. Sie kommen, um diese Uni vor der Polizei zu beschützen. Ja, ihr denkt jetzt sicher, das meint er nicht so. Abwarten. Denn auf die Frage, ob es auch zu Konflikten unter Studenten komme, weil sie unterschiedlicher Meinung sind, antwortet er: Ich habe davon nichts wahrgenommen. Das hängt mit den anarchischen Strukturen zusammen. Die Bewegung hat keine zentrale Befehlsstruktur. Es wird akzeptiert, dass jeder das macht, was er für richtig hält. Man macht dann zwar bei gewissen Sachen nicht mit, aber man kündigt deswegen nicht seine Solidarität mit der Bewegung. Besser hätten wir den Ansatz der Anarchie auch nicht zusammenfassen können. Chapeau. Ebenfalls beglückwünschen wollen wir die Brüder Johann und Karl Schadler aus Österreich. Ihnen widmet die Kronenzeitung einen Artikel unter dem Titel »Steirisches Brüderpaar setzt auf Anarchie im Wald«. Johann Schadler klärt auf: Die sogenannte Dreischichtigkeit des Waldes ist für dessen Gesundheit von enormer Bedeutung. Deshalb sind unsere Bäume in allen Altersklassen vorhanden. Wir haben alleine 27 verschiedene Laubbäume in unserem Bestand, darunter so seltene Exemplare wie die Flatterulme, die Schwarznuss oder die Elsbeere. Ja, und welche weiteren Zutaten hat Ihre Anarchie? Wir nehmen nur vereinzelt Bäume aus dem Wald, und zwar genau jene, für die es gerade an der Zeit ist. Großflächige Rodungen gibt es bei uns nicht. Anarchie. Leben im Einklang mit der Natur, abseits vom Raubbau und den sinnlosen gleichmacherischen Monokulturen. Zu guter Letzt darf natürlich die Mahnwache der CDU Wetzlar vom 29. November 2019 nicht fehlen. Unter dem Titel »Mahnwache gegen Linksanarchisten« rief die CDU im hessischen Wetzlar zu einer Mahnwache an der Rittal-Arena auf, da dort die Band »Feine Sahne Fischfilet« auftreten sollte. Laut Flyer der CDU eine anarchistische linksextreme Band. Nun denn, wo sollen wir bloß anfangen? Dass die CDU in Hessen nur kurz nach dem Mord an Walter Lübcke durch einen Nazi Mahnwachen gegen Links organisiert? Dass sie tatsächlich eine Mahnwache wegen einer Band organisiert? Dass sie tatsächlich keine Ahnung hat, wie man eine Mahnwache in ihrem ach so geliebten Rechtsstaat richtig anmeldet? Nichts dergleichen. Wir freuen uns natürlich über die Initiative der CDU. Mahnwache gegen Linksanarchisten. Damit zeigt die CDU in Wetzlar immerhin, dass sie sich zumindest ansatzweise mit dem Anarchismus beschäftigt hat und wenn auch gleich über die geografischen Gegebenheiten ein wenig verwirrt, sie Ansätze aus den USA hier anzuwenden versucht. Konkret nimmt sie uns die Arbeit ab, die in den USA erforderliche Distanzierung von sogenannten Anarchokapitalistinnen oder Nationalanarchistinnen vorzunehmen. Sie agiert stattdessen direkt gegen uns, vielleicht auch, weil sie gegen diese anderen, vorgeblich anarchistischen Strömungen, nicht wirklich etwas hat. Ach so, und Endpunkt der Geschichte war schließlich, dass sich Feine Sahne Fischfilet einfach mal zur Mahnwache hinzugesellte.
Damit sind wir wieder mal am Ende unseres Monatsrückblicks. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir wünschen euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Passt auf euch auf und lasst euch vom Weihnachtsterror nicht unterkriegen. Wir hören uns Anfang Januar. Falls eure Ohren bis dahin nicht abgefroren sind und ihr ihnen noch weitere Podcasts zuführen wollt, schaut vorbei auf aradio.blogsport.de. Zurzeit veröffentlichen wir wieder mehr Audios neben dem Monatsrückblick. Schreibt uns gerne E-Mails an aradio-berlin@riser.net oder twittert uns voll unter aradio_berlin. Bis bald!